Mahakasapa, Vortrag von Ostgungel bei Meditation am Obermarkt, gehalten am 6. September 2012. Mahakasapa, das heißt Kasapa der Große, ist einer der ganz wichtigen Jünger Buddhas. Auf dem Inspiration der buddhistischen Gemeinschaft Triratna befinden sich fünf seiner Jünger und Jüngerinnen. Einer davon ist Mahakasapa. Die anderen sind Shariputra, Mahamoggallana, Ananda und Dhammadina. Mahakasapa leitete das erste buddhistische Konzil, das auf sein Betreiben hin einberufen wurde, und er gilt in China und Japan als erster Patriarch des Chan- bzw. Zen-Buddhismus. Der bürgerliche Name Mahakasapas war Pipali. Er wurde als Kind reicher brahmanischer Eltern im Lande Magadha geboren und zeigte schon als Jugendlicher asketische Züge. Seine Eltern sahen dies nicht gerne und wollten ihn verheiraten, was auf wenig Gegenliebe Pipalis stieß. Da die Eltern jedoch drängten, ließ er bei einem Goldschmied eine Statue von unglaublicher Schönheit anfertigen. Er sagte seinen Eltern: "Nur wenn es euch gelingt, ein Mädchen zu finden, das dieser gleicht, bin ich bereit zu heiraten." Die Eltern ließen ein solches Mädchen suchen und es wurde tatsächlich in einem Nachbarland gefunden. Glücklicherweise war diese junge Frau, ihr Name war Bada Kapilani, ebenso asketisch und auf der Suche nach Weisheit, so dass beide zwar formal heirateten, aber die Ehe nie vollzogen wurde. Nach dem Tod der Eltern weigerten sich die beiden, die Landwirtschaft zu übernehmen, mit der Begründung, beim Ackerbau würden zwangsläufig Wesen vernichtet werden, Würmer und Insekten nämlich. Sie gaben ihren Sklaven die Freiheit und verließen ihren Hof, um in die Hauslosigkeit zu ziehen. Da sie der Auffassung waren, es werde als unschicklich angesehen, wenn eine Frau und ein Mann zusammen umherzögen, trennten sie sich. Sehr viel später, als es bereits den Nonnenorden gab, wurde Bada Kapilani im buddhistischen Nonnenorden ordiniert. Sie erreichte die Erleuchtung und wurde eine der Lehrerinnen des Nonnenordens. Nach der Trennung von Bada ging Pipali zunächst einige Meilen allein. Aber der Buddha, der sehr wohl wusste, dass ein bedeutender Jünger auf dem Weg zu ihm war, ging ihm entgegen. Pipali erkannte sofort, dass es sich bei dem Buddha um einen großen Meister handeln müsse. Und er warf sich dem Erhabenen zu Füßen. Er sprach: "Der gesegnete Herr ist mein Lehrer und ich bin sein Schüler." Der Erhabene aber gab dem Novizen den Namen Kasapa und sogleich eine dreifache Belehrung, nämlich: "So sollst du dich üben. Erstens ein tiefes Gefühl der Scham vor Fehlverhalten sollte stets in dir vorhanden sein. Zweitens, immer wenn du eine Lehre hörst, die zu etwas Heilsamem führt, solltest du aufmerksam zuhören, sie prüfen, über sie nachdenken und sie schließlich in dein Herz aufnehmen. Drittens, Körperachtsamkeit zusammen mit Freude solltest du nie vernachlässigen." Kasapa tat, wie ihm aufgetragen, und nach 7 Tagen erreichte er die Arahatschaft, das heißt, er wurde zu einem Erleuchteten. In diesen 7 Tagen ging Kasapa zusammen mit dem Buddha auf Almosengang. Einmal wollte sich der Buddha auf einen umgestürzten Baum niedersetzen. Da nahm Kasapa sein Obergewand, faltete es zusammen und bot es dem Buddha als Sitz an. "Sehr weich ist dein Gewand, ein guter Stoff", sagte der Buddha. Und Kasapa bot ihm an: "Möge der Vollendete diese Robe von mir als Geschenk annehmen." So bot er den Kleidertausch an. Der Buddha aber fragte: Bhikkhusabha, kannst du denn auf deiner zarten Haut meine abgenutzten Kleider aus Hanf tragen? Gewiss, Meister, antwortete Kassapa. Es war das einzige Mal, dass der Buddha mit jemandem die Roben tauschte. Das Tragen einfacher, aus Fetzen bestehender Kleidung, maximal 3 Roben, galt als ausgemachte Tugend der Askese auf dem mittleren Pfad. Wie aber erreichte Kassapa die Arahatschaft, also die Erleuchtung dank der Erlehrung des Buddha? Es begab sich, dass ich nur eine Woche, nachdem Kassapa seine Zuflucht zu Buddha, Dharma und Sangha genommen hatte, eine große Zahl Mönche, das heißt, es wären 500 gewesen, versammelte, um eine Lehrrede des Buddha zu lauschen. Der Buddha betrat die Versammlung, die sich im Schatten einer bewaldeten Lichtung eingefunden hatte, und er nahm seinen erhöhten Ehrenplatz auf einem kleinen Hügel am Rande der Lichtung ein. Das Gemurmel unter den Mönchen erstarb, und die Gemeinschaft war bereit, den Worten des Erhabenen zu lauschen. Doch diese schwieg zunächst. Allen war bewusst, dass dies etwas Ungewöhnliches war, und sie sahen sich um, ob irgendwer oder etwas die Versammlung oder den Buddha störte, konnten jedoch nichts ausmachen. Nun räusperte sich der Buddha vernehmlich. Alle Augen richteten sich erneut auf den Erhabenen, auf dessen Gesicht ein freundliches, ein mildes Lächeln lag. Nun griff der Buddha nach rechts, nahm eine Blume und zeigte sie dem Auditorium. Doch noch immer kam kein Wort über des Buddhas Lippen. Dieser blickte nur seelenruhig mit seinem unnachahmlichen Lächeln in die Sangha. Tief atmend, mit übergroßen Augen und begeisternd lächelnd, Kassapa saß. Da zeigte der Buddha auf diesen frisch ordinierten Mönch und freute sich laut und vernehmlich. Kassapa hat verstanden, Kassapa hat es wirklich begriffen. Und tatsächlich war in diesem Moment die volle Erleuchtung, der Moment des Eintritts in die Arahatschaft, in die Heiligkeit, mit Kassapa vor sich gegangen. Natürlich lässt sich nicht in Worte fassen, was es war, das hier in Kassapa vor sich ging. Dennoch möchte ich versuchen, einige spärliche Hinweise darauf zu geben. Das Streben der Mönche war auf Vollkommenheit gerichtet, und nichts konnte deutlicher als diese Blume in ihrer Ebenmäßigkeit und vollen Blüte von dieser Vollkommenheit Zeugnis ablegen. Doch gleichzeitig ist die Blume ein Symbol der Vergänglichkeit. In unserer Puja, in unserer Ritualfeier rezitieren wir: Unsere Körper werden wie Blumen vergehen. Und Vergänglichkeit ist eines der 3 Lakshanas, eine der 3 Einsichten, die im Moment der Erleuchtung nicht nur intellektuell verstanden, sondern gefühlt werden. Einsichten, die sich in diesem Moment mit jeder Faser unseres Körpers und in die tiefsten Tiefen unseres Bewusstseins verbindet. Anicca, Vergänglichkeit. Und natürlich ist diese Vergänglichkeit, das Verwelken der Blumen, der eigene Tod gar, etwas nicht Zufriedenstellendes, etwas Unerfreuliches, etwas Suboptimales. Ja, ich möchte sogar sagen, etwas Leidvolles. Er ist Dukkha. Dukkha ist das 2. der Lakshanas. Das 3. dieser 3 Erkenntnisse ist Anatta. Nicht ich, nicht getrennt sein von ich und anderen, von meiner Person und der Umwelt, der Mitwelt, der Natur, des Allgeistes. Und damit ist weder im Verwelken der Blumen noch im Tod des Menschen ein definitives Ende. Es handelt sich nur um eine Transformation. So wie in der Physik keine Materie, keine Energie verloren geht, so gehen auch die geistigen Komponenten nicht verloren. Wir alle sind Teil eines viel größeren Prozesses. eines grandiosen Prozesses, eines göttlichen Prozesses, den mein Lehrer Sangharakshita als die gewaltige Dramaturgie der kosmischen Erleuchtung bezeichnet. Das ist Evolution auf der höchsten Ebene, nicht nur biologische, quasi automatische Evolution, sondern auch durch unser Zutun ausgelöste höhere Evolution, geistige Evolution, spirituelle Evolution. Eine Evolution, die in diesem Augenblick in Kasapa ihren Kulminationspunkt erreicht hatte. Ihren Höhepunkt dessen, was ein Mensch erreichen kann. Vollkommenheit, Buddhaschaft. Und dies geschah durch diesen wunderbaren Kommunikationsprozess zwischen dem Buddha und Kasapa, in welchem diese Erkenntnis vermittelt wurde. Das war möglich, weil der Buddha ein großer, begnadeter und achtsamer Lehrer war. Und weil Kasapa aufgrund seines früheren Wandels, seiner Ethik, seiner Meditation und seiner bereits erreichten relativen Weisheit weit genug war, diese Kommunikation zu verstehen und so absolute Weisheit, Buddhaschaft zu erreichen. Fortan wurde Kasapa Mahakasapa genannt, Kasapa der Große, was ihn von mindestens drei weiteren Mönchen, die auch den Namen Kasapa trugen, unterschied. Nur selten belehrte Kasapa die Mönche. Er hatte große Erreichungen, so beherrschte er nicht nur die vier feinkörperlichen, sondern auch die vier unkörperlichen Vertiefungen, wann immer er es wünschte. Seine ganz große Zeit kam jedoch nach dem Tod des Buddha. Von den fünf bedeutenden Jüngern, die sich auf dem Inspirationsbaum von Triratna befanden, war beim Tod Buddhas nur eine anwesend, Ananda. Shariputra und Moggallana waren kurz zuvor gestorben und Dhammadina befand sich als Nonne natürlich nicht bei den Mönchen. So erhält Kasapa erst etwas nach dem Hinscheiden des Buddha die Todesnachricht. Wie alle Arahats ist er gefasst, als er dies vernimmt, denn was entstanden ist, muss auch vergehen. Die Verbrennung der Leiche Buddhas hatte zu diesem Zeitpunkt noch nicht stattgefunden, denn der ehrwürdige Anuruddha hat erklärt, man wolle noch das Eintreffen Mahakasapas abwarten. Kaum war diese eingetroffen, konnten die sterblichen Überreste des Buddha angezündet werden. Hinterher kam es zu einem heftigen Streit zwischen verschiedenen Anhängergruppen um die Reliquien. Die ehrenwerten Mönche hielten sich dabei zurück und schließlich teilte einer der anwesenden Brahmanen die Reliquien in 8 Teile, damit jede der Gruppen das ihre erhielt. Mahakasapa überbrachte dem König seines Heimatlandes Magadha. Der Name des Königs war Ajatasattu, höchst selbst dessen Anteil an den Reliquien. Dies trug sich vor etwa 2500 Jahren zu, möglicherweise im Jahre 480 vor unserer Zeitrechnung, nach anderen Angaben im Jahre 544 vor unserer Zeitrechnung. Mahakasapa sorgte sich allerdings viel mehr als um diese Reliquien, um den Erhalt des geistigen Potenzials des Buddha. Er hat nämlich mitbekommen, wie einige jüngere Mönche den Tod des Buddha kommentierten. Okay, er ist tot, aber sehen wir es doch mal so. Jetzt sind wir den großen Asketen los mit all seinen Vorschriften und Anweisungen. Endlich können wir das tun, was wir wollen, ohne dass uns einer immer dreinredet. Mahakasapa stellte Subhadra, der das gesagt hatte, nicht zur Rede. Er betrieb auch nicht dessen Ausstoß aus dem Orden. Mahakasapa war der Meinung, solches Denken sei nicht nur bei einem Mensch vorhanden. Er wusste nur zu genau, dass alles vergänglich ist, auch das Erbe Buddhas. Allerdings bedeutet Entstehen in Abhängigkeit auch, dass man dem nicht fatalistisch ergeben sein muss, sondern dass man dem allzu raschen Verfall vorbeugen kann. So trat er mit seiner Idee eines buddhistischen Konzils an andere einflussreiche Mönche heran. Und bei diesem Konzil, so sagte er, müsse zweierlei festgelegt werden. Das, was zum Dharma gehört, und der Vinaya, also die Regeln für Mönche und Nonnen, damit die Laxheit, wie sie Subhadda vorgetragen hatte, sich nicht ausbreitete. Auf Antrag Mahakasapas wurden 500 Arahats gewählt, die das Konzil bilden sollten. Um die Teilnahme Anandas gab es noch heftige Diskussionen, denn dieser war zu dem Zeitpunkt noch nicht erleuchtet. Dieses Problem war jedoch bis zum Beginn des Konzils behoben. So kam es zum ersten Konzil in Rajagaha, dessen Präsident Mahakasapa war. Er soll damals bereits 120 Jahre alt gewesen sein. Das Konzil trat 3 Monate nach Buddhas Tod erstmals zusammen und tagte 9 Monate lang. Gemäß dem Anlass, aus dem das Konzil zusammengerufen worden war, wurde zuerst der Vinaya, der Kodex der Mönchsregeln, festgelegt. Für diesen Teil war der Mönch Upali verantwortlich, ein Vinaya-Experte. Zwar hatte der Buddha gesagt, die unwichtigeren Regeln könnten entfallen, doch da er nicht festgelegt hatte, welche dies waren, entschied man sich auf Mahakasapas Vorschlag hin, alle Regeln beizubehalten, um eine Erosion der Mönchsdisziplin zu unterbinden. Anschließend wurden die Lehrreden des Dharma kanonisiert. Hierfür wurde der ehrwürdige Ananda, von dem ich demnächst berichten werde, zum Garanten. Mahakasapas Ansehen war jetzt auf dem Höhepunkt. Zwar hatte der Buddha keinen Nachfolger, kein Ordensoberhaupt bestimmt, aber allgemein wurde Mahakasapa als solches angesehen, wozu sicher auch sein Alter beitrug. Eines Tages übergab Mahakasapa Ananda die Bettelschale des Buddha und ging zurück ins Nachbarland Magadha. Die Übergabe der Almosenschale wurde von den Mönchen so interpretiert, dass Ananda jetzt der spirituelle Leiter der Sangha sei, auch wenn es offiziell weiter keinen Nachfolger des Buddha, keinen buddhistischen Papst gab und bis heute auch nicht gibt. Kasapa aber stieg nach der Übergabe auf den Berg Kukatapada, so sagt die Legende, setzte sich in eine Höhle mit untergeschlagenen Beinen, um zu warten. Die Legende besagt weiter, dass König Ashatasattu und Ananda einige Zeit später Mahakasapa in seine Höhle aufsuchten, wo dieser augenscheinlich tot in Meditationshaltung saß. Der König wollte den leblosen Körper einäschern lassen, aber Ananda klärte den König auf. Mahakasapa müsse dereinst die Robe des Buddha Shakyamuni, dem Buddha der Zukunft, Maitreya, überreichen. In vielen chinesischen Legenden wird davon erzählt, wie Mönche auf diesem Berg zur Pilgerreise waren und die sitzende Leiche Mahakasapas gesehen hätten, der dort noch immer auf das Eintreffen Maitreyas wartet.